Hallo und herzlich willkommen. Wir haben schon mehrmals in unserer Podcast-Reihe darüber gesprochen, warum es deutlich Hoffnung gibt auf bessere Behandlungen gegen Krebs oder auch jetzt schon bessere Behandlungen. Heute sprechen wir über etwas, warum das auch nötig ist. Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, unter all den total guten Nachrichten gibt es heute erstmal eine nicht ganz so gute Nachricht und dann eine vielleicht gute. Habe ich das richtig verstanden?
Würde ich so zusammenfassen. Die irritierende Nachricht ist einfach die Tatsache, dass einige Krebsarten, und dabei reden wir vor allen Dingen über Darmkrebs, also Colon, Rektum oder Dickdarm- oder Mastdarmkrebs, dass diese Darmkrebsarten häufiger erkannt werden, das ist alles ganz gut, Früherkennung und so weiter, dass sie häufiger junge Patienten, dass sie untypische Patienten befallen. Also untypisch heißt jüngere Patienten und scheinbar gesunde Patienten.
Also es nimmt zu bei einer Gruppe, die sonst eigentlich nicht Risikogruppe war, sondern eigentlich sagt man ab, keine Ahnung, 50, 55, 60, wie auch immer, geh mal zur Darmkrebsvorsorge, weil da die Zahlen ein wenig steigen, wie bei anderen Krebsarten auch. Und jetzt ist es aber so, dass man merkt, ausgerechnet Junge haben das mehr.
Ja, jung. Und scheinbar gesund. Und welche, das ist nicht unwichtig, ohne familiäre Anamnese.
Mit Anamnese meinst du Vorbelastung sozusagen.
Ich bitte um Entschuldigung, genau. Also man fragt dann häufig in der Familie nach und findet irendwie 25%, 30%, 35%, findet man eine familiäre Vorbelastung. Gemeint ist einfach, man hat eben in der direkten Linie seiner Vorfahren.
Ja, hatte das schon mal jemand.
Und das ist dann immer ein Hinweis auf eine genetische, nicht eine Belastung, aber ein erhöhtes genetisches Risiko. Und diese Patienten, die man jetzt eben häufiger sieht, wir reden nicht davon, dass jetzt plötzlich alle an Darmkrebs erkranken. Wir reden aber darüber, dass diese Zahlen, die vielleicht in Deutschland erkranken pro Jahr ungefähr 60.000 Menschen neu an Darmkrebs, und von diesen sind vielleicht 5-10% unter 50. Das sind jetzt erstmal die Relationen. Aber diese Relationen verschieben sich irritierenderweise. Und das ist ja nicht unbedingt eine schlechte Nachricht, wenn man es weiß und wenn man damit umgehen kann. Aber das sind irritierende Nachrichten. Und es stellt sich eben einfach die Frage, was passiert da gerade?
Ja, und jetzt haben wir normalerweise, wenn wir die Zunahme von Krankheiten beklagen oder zumindest besprechen, haben wir immer eine These. Da sagen die Leute, leben ja auch viel länger. Deswegen gibt es dann mehr von dieser Erkrankung. Das ist natürlich dezidiert bei jungen Menschen nicht so. Das heißt, es muss eine Ursache geben. Es ist wahrscheinlich auch nicht die Diagnostik, die so viel besser geworden ist, weil Darmkrebs, wenn man das hat, das merkt man dann irgendwann schon, leider empfindlich. Sprich, was ist es? Ist es das berühmte Mikroplastik? Sind es andere Umweltfaktoren? Ist es die ungesunde Ernährung der jungen Menschen? Gehen sie zu oft Nachos im Kino essen?
Genau das ist es eben nicht. Also jetzt sucht man erstmal nach offensichtlichen Ursachen. Und sind die alle dick?
Ja.
Sind sie nicht? Ja. Sind sie alle extrem unsportlich? Sind sie nicht.
Ist Dicksein ein Risikofaktor für Darmkrebs oder ist das nur deshalb ein Risikofaktor, weil das auch bedeutet, man isst einfach viel Quatsch?
Na, da kann ich jetzt Ursache und Wirkung nicht auseinanderhalten. Also die verschiedenen Ursachen nicht auseinanderhalten. Kann ich dir nicht beantworten. Okay. Halte ich für möglich, aber warum es dann so wäre, würde ich dann auch nicht erklären können. Mhm. Aber jedenfalls in diesem Fall ist es nicht so. Und jetzt gibt es eine Sache, die ist spannend. Man kann sozusagen Fingerabdrücke des Täters suchen und finden. Fingerabdrücke heißt, du nimmst tatsächlich Darmkrebszellen. Also du nimmst wirklich Zellen aus dem Krebs selber.
Ich hatte ganz kurz, Angst, du bist irgendwie in Aktenzeichen XY abgerutscht. Aber du
Ich habe altersbedingt und demenzbedingt jetzt einfach die Schubladen verwechselt. Wir heute nicht. Nein, du untersuchst Zellen und jetzt findest du in diesen Zellen, die genetisch verändert sind, deswegen sind sie ja Tumorzellen geworden. Tumorzellen sind ja eigentlich erstmal ganz normale, gesunde Darmzellen, die sich durch irgendetwas verändern und dann zwei Eigenschaften eben nicht mehr haben. Die eine Eigenschaft ist, normale Zellen teilen sich eine gewisse Häufigkeit, das hängt von den verschiedenen Zelltypen ab, das ist unterschiedlich.
Und hören dann auf?
Und dann hören sie auf.
Genau.
Und dann sind sie auch nicht mehr jung. Also insofern sind Krebszellen eigentlich der ideale Jungbrunnen mit der Einschränkung, dass sie uns umbringen.
Ja, ganz doofe Nebenwirkung.
Ganz doofe Nebenwirkung, aber eine nicht zu vernachlässigende Nebenwirkung. Ja. Also sie haben diese genetischen Veränderungen, die sie unsterblich machen, und sie haben die Veränderung, dass sie nicht mehr auf andere Zellen reagieren. Das heißt, die wachsen einfach weiter, auch wenn sie in einem Verband sind, wo einfach gar kein Platz ist. Eine normale Zelle wird durch Nachbarzellen am hemmungslosen Teilen gehindert.
Also sie sind egoman und teilungswütig. Sie sind im Prinzip die Kokser unter den Zellen.
die unsterblichen Kokser unter den Zellen. Und ja, das macht sie eben so gefährlich.
Aber Kokser halten sich ja eben immer für unsterblich.
Ja, aber diese sind es. Das ist okay, dann schon. Naja, und jetzt kann man eben in diesen Zellen typische genetische Veränderungen finden im Sinne eines Fingerabdrucks. Also du kannst tatsächlich in einer solchen Zelle, Fingerabdruck ist natürlich falsch, das ist nur bildlich gesprochen. Natürlich hat da niemand seinen Finger im Spiel gehabt.
So eine Art genetische Signatur, sodass man es eindeutig identifizieren kann, richtig?
Genau. Eine solche Signatur findest du zum Beispiel für Tabak. Das heißt, du kannst also wirklich Tabak anschuldigen für die Entstehung dieses Tumors.
Top-Manager der Tabakindustrie hassen diesen Trick, ne?
diesen Spruch, ja, also das ist jetzt wie ein Déjà-vu-Erlebnis, ne? Also,
ja, man kriegt es auf Social Media ja um die Ohren gehauen, natürlich.
Ja, und das ist doch so unfassbar blöd, das glaubt das noch
nicht. Kriegst du manchmal vielleicht auf sowas, wenn da steht, Neurologen hassen diesen Trick, dass du denkst, das will ich mal wissen, welchen Trick ich hasse?
Würde ich das sehen, würde ich sofort draufklicken, habe ich aber noch nicht gesehen.
Alles klar.
So, jetzt hast du Fingerabdrücke und diese Fingerabdrücke können eben zum Beispiel auf Tabak hinweisen. Sie können auch auf UV-Licht hinweisen. Also wir reden jetzt nicht unbedingt über genetische Veränderungen in Darmkrebszellen, sondern überhaupt in Krebszellen.
Ja.
Und jetzt gibt es, und das macht es sehr spannend, jetzt gibt es eine Häufung von Fingerabdrücken, die auf ein Kolibakterien, das ist ein Gift aus Kolibakterien. Also Koli ist einfach ein Bakterium.
Ja.
Das ist mehr oder weniger überall, aber es macht uns trotzdem krank.
Ist das das gleiche wie E-Punkt-Koli, was immer überall auftaucht? Escherichia oder so?
Mit vollem Namen Escherichia.
Escherichia
coli.
Okay, ja, verstehe.
Und du findest also tatsächlich diese Veränderung in vielen Darmkrebszellen. Und das waren große Untersuchungen. Also knapp 1000 Darmkrebse haben sie untersucht, Darmkrebszellen, also Proben haben sie untersucht. Und das Interessante hier ist, dass solche Erkrankungen nicht sehr schnell gehen. Also du hast irgendwie eine Ursache und das ist auch bei Hautkrebs, bei UV-Licht, ne? Also du hast genetische Veränderungen irgendwann durch viel Sonne etwa. Und bis der Tumor ausbricht, können Jahrzehnte vergehen. Viele, viele Jahrzehnte. Das heißt, wenn du also jetzt Hautkrebs bekommst, dann mag die Ursache UV-Licht sein, aber nicht UV-Licht vom letzten Sommerurlaub, sondern UV-Licht vom Sommerurlaub oder die Addition von UV-Licht von den Sommerurlauben deiner ersten 10 Lebensjahre oder so. Das ist möglich.
Ist es einem Freund von mir passiert, Gott sei Dank sehr früh entdeckt und bis jetzt sehr gut behandelt. Der ist Sportlehrer und der war immer wahnsinnig viel draußen und hat Sport gemacht und Sport unterrichtet, hat viel Sonne abbekommen. Und der ist jetzt auch so in meinem Alter. Ja, und das ist dann also sozusagen der Fingerabdruck der Zellen, die vor 30, 40 Jahren zu viel UV-Licht abbekommen haben.
Genau. Bei Hautkrebs ist es ja so, da kann man sich wirklich nicht über Sinn und Unsinn der Früherkennung, also nicht Vorsorge, Vorsorge ist es ja alles nicht, sondern Früherkennung streiten, weil die Untersuchung ist völlig unproblematisch, bis auf die peinliche Tatsache, dass ich dann auch, also ich gehe immer zu einem befreundeten Dermatologen, das finde ich einerseits sehr charmant, andererseits muss ich vor ihm dann die Hosen runterlassen, was ich nicht charmant finde.
Naja, du bist eben nicht so selbstverliebt. Narzissten finden das super. Die gehen immer zu einem anderen Arzt, dem sie dann ihren tollen Körper präsentieren. Aber du und ich, wir sind halt eher ein bisschen schambehaftet.
Nee, lieber nicht. Aber also diese Untersuchung mache ich wirklich konsequent und es wäre mir, gut, das ist jetzt zynisch gesprochen, es wäre mir fast ein wenig peinlich, einen Hauttumor nicht entdeckt zu haben, weil man ihn ja schlicht und einfach sehen kann und weil man ihn dann mit einer optischen Untersuchung identifizieren kann und dann kann man ihn schlicht und einfach herausschneiden, ohne dass man eine wer weiß was Operation, also Hautkrebsfrüherkennung ist schon wirklich, glaube ich, eine extrem sinnvolle Sache. Wie auch immer, jedenfalls ist es so, dass genetische Veränderungen, egal wo und wie, oft Jahrzehnte brauchen, um einen Tumor zu bilden, der dann tatsächlich zu einem bedrohlichen Tumor heranwächst. Und das heißt, es kann auch sein, dass diese Kolibakterien, und das ist nur eine, also es gibt noch andere Fingerabdrücke, die man aber noch nicht zuordnen kann. Sie sprechen von Mutational Signatures.
Also man findet die Signatur, hat aber noch keine Ahnung, wer unterschrieben hat.
Genau. Das ist ja wie bei normalen Fingerabdrücken auch. Wir haben Fingerabdrücke gefunden, wir suchen in der Datei, wir haben aber noch nichts gefunden.
Genau.
Aber Kolibakterien sind eben jetzt zumindest teilverdächtig. Und jetzt stellt sich ja die Frage, wieso jetzt plötzlich? Was verändert sich da?
Und haben wir nicht sowieso Kolibakterien immer in unserem Darm? Immer, oder?
Ja, aber in geringer Menge.
Ja, genau. Aber ich meine, sie gehören zu uns wie viele andere Bakterien auch, die in uns rumreisen.
Ja, die Antwort ist ja. Jetzt ist es aber so, dass wir, wieso sollen die plötzlich eine bedrohliche Konzentration haben? Wieso sollen die plötzlich so überhand nehmen, dass sie diese Veränderungen in Darmzellen zum Beispiel machen? Und warum nimmt plötzlich ein Bakterienstamm zu? Ein Vorschlag?
Also, naja, sagen wir mal so, ich habe darüber in unserem Podcast hier auch schon gesprochen. Insofern, ich kehre immer wieder auf das, was ich selber erlebt habe, natürlich Dahin kehre ich immer wieder zurück. Ich hatte mal eine Darmentzündung. Das passierte, weil ich mich nicht gut ernährt habe und vor allem, weil ich über mehrere Winter auch Antibiotika bekommen habe. Die Antibiotika haben die Darmflora, die ich hatte, die gesunde zunichte gemacht. Der übermäßige Fleisch- und Zuckerkonsum haben dann Bakterien, die, wenn sie zunehmen, schlechte Dinge machen, zur Überproduktion, zum Vermehren angeregt. Und dann war da eben eine ganz schlimme Darmflora oder wie ich sie gerne nenne, Darmfauna. Weil es einfach aggressiver klingt. Und dann habe ich eine Darmsanierung gemacht. Es hat fast ein Jahr gedauert. Ich habe ein halbes Jahr weder Zucker noch Fleisch noch, ich würde sagen, zu 98% habe ich auch kein weißes Mehl oder solche Sachen zu mir genommen. Ich habe Bakterien geschluckt, erst in toter Form, dann in lebendiger Form, damit die meinen Darm wieder toll besiedeln. Und ich habe es hinbekommen. Also ist es eine Disbalance, eine schlechte Balance der Darmbakterien?
Ja, ich hätte dir die Frage so nicht stellen dürfen. Das ist total doof. Du hast jetzt im Grunde alles gesagt und wir können an dieser Stelle abbrechen.
Aber ich habe es doch schön gesagt. Bist ja, du jetzt böse?
Das sind eigentlich, die allermeisten Ursachen hast du mit erwähnt. Mhm. Das eine sind tatsächlich Antibiotika. Also die Frage ist ja immer, was hat sich geändert in den letzten Jahrzehnten? Mhm. Und was sich ganz sicher geändert hat, ist die Menge von Antibiotika, die wir einnehmen.
Wo wir hier in Deutschland, glaube ich, sind wir nicht ganz so schlimm, oder? Da hat auch schon ein Umdenken stattgefunden,
das
bei
stimmt.
vielen Ärzten zumindest.
Das stimmt, aber wir sind immer noch sehr schlimm. Und es ist natürlich so, dass Antibiotika, also Antibiotika ist ja eigentlich gegen das Leben, also gegen Bakterien, lebende Bakterien. Ja, und klar. Die verändern natürlich dann die Zusammensetzung der Darmflora. Also im Darm sind wir Gastgeber eines extrem vielfältigen Gemisches von Bakterien, die wir schlicht und einfach zum Überleben brauchen. Man spricht von Biom, womit sich andeutet, dass das etwas Wichtiges ist in seiner Art und Zusammensetzung.
Habe ich auch schon mal gesagt, als wir darüber gesprochen haben, aber ich finde das immer so schön. Es gibt Leute, die ernsthaft behaupten, möglicherweise sind wir tatsächlich evolutionär. Ist unser Hauptsinn eigentlich, das Fahrzeug zu sein oder eines der Fahrzeuge sein, mit denen unsere Millionen Bakterien, die in uns reisen, sozusagen das Überleben schaffen. Eigentlich sind wir so eine Art Bakterienhochhaus.
Ja, aber wir sind ein vollklimatisiertes, sehr großes Hochhaus. Ja. Und ein Freund von mir, Jörg Blech, hat mal ein tolles Buch geschrieben, das heißt Leben auf dem Menschen. Oder Leben auf und im Menschen, das weiß ich gar nicht genau. Mhm. Und da geht es eben um alles, was so auf unserer Oberfläche und in uns drin lebt. Ich war mit ihm zusammen in der Journalistenschule und der war schon damals richtig, richtig gut. An der Stelle muss ich jetzt allerdings die Beschreibung von ihm abbrechen, sonst wird es peinlich.
Ja, okay. Mhm.
Und er hat den schönen Satz, also ich habe mal irgendwo gelesen, dass wir im Körper genauso viele Bakterienzellen haben, wie wir Körperzellen haben. Und in anderen Studien habe ich gelesen, dass wir 10-mal so viele Bakterien haben wie Körperzellen. Keine Ahnung, was stimmt, aber jedenfalls ganz schön viele. Und Jörg hat den schönen Satz gesagt, als Neil Armstrong den Mond betrat, war es ein kleiner Schritt für einen Menschen und ein Riesensprung für die Bakterienwelt.
Also ich habe übrigens einfach mal gegoogelt, ich weiß nicht, ob es stimmt, ja, aber heute kann man das ja machen. Hier steht, der menschliche Darm beherbergt rund 100 Billionen Bakterien, also etwa 10-mal so viel wie der gesamte Körper Zellen hat. Diese innere Menagerie, das Mikrobiom, wiegt circa 1 Kilogramm und besteht aus mehr als 500 verschiedenen Arten.
Und das ist der entscheidende Punkt. Diese 500 verschiedenen Arten sind ein ganz feines Gleichgewicht. Und wenn du dieses Gleichgewicht durch Antibiotika aus dem Tritt bringst oder, wie du auch erwähnt hast, durch Zucker
oder beides
oder durch eine faserarme Ernährung oder alles drei, dann verändert sich die Zusammensetzung. Und diese Veränderung der Zusammensetzung kann dann in Anführungsstrichen bösen Bakterien sehr viele mehr Wohnräume zur Verfügung stellen. Und das wiederum führt dann zu einem Ungleichgewicht zu unseren Ungunsten.
Ja, und man muss sagen, was ich gemacht habe, ist ja einerseits die Schlechten aushungern, andererseits aber auch die Guten wieder ansiedeln, weil mein Mikrobiom halt so runtergerockt war, dass da gar nicht mehr genug von den Guten waren. Ich glaube aber, man kann, wenn man da besser drauf achtet, als ich das davor getan habe, auch andere Dinge tun, oder? Probiotische Dinge essen zum Beispiel.
Ja, oder und man kann
Joghurt,
man kann,
Kefir, solche Dinge.
Erstens. Und zweitens, man kann tatsächlich die Menge von Zucker reduzieren. Das ist per se eine gute Idee und es ist in diesem Zusammenhang auch eine gute Idee.
Nicht die Menge von Schokolade, ne?
Nein, Schokolade ist ja zucker- und fettfrei, wie wir wissen. Sehr vitaminhaltig. Kalorienarm und unfassbar gesund. Also Schokolade würde ich tatsächlich rausnehmen. Im Gegensatz zu deiner Meinung auch weiße Schokolade und vor allen Dingen Schokolade mit ganzen Nüssen. Nein. Aber es gibt noch einen anderen Faktoren.
Also das war nur, falls Leute diesen Ton verwenden wollen, das hat er nicht ernst gemeint.
Und er auch nicht. Der andere auch nicht. Es gibt aber noch eine andere Veränderung, die interessant ist, die sich eben auch auswirken kann auf unser Mikrobiom, also auf die Zusammensetzung und Menge der Bakterien in unserem Körper, vor allen Dingen im Darm. Das ist das Allzeithoch von Kaiserschnitten, was wir in Deutschland haben. Wir hatten noch, lief und jetzt gerade durch die
Presse. Dir ist klar, dass du jetzt in ein emotional hochbrisantes Thema stichst, ne?
Ja, aber nichtsdestotrotz muss man sich Folgendes klar machen.
Achtung, meine Damen und Herren, Magnus Heyer macht sich nun viele Feinde. Schauen Sie genau zu.
Das macht aber nichts, wenn man es begründen kann. Also zunächst einmal ist es eine objektive Beobachtung, dass wir noch nie so viele Kaiserschnitte in Deutschland hatten wie zurzeit. Im Moment liegt die Zahl bei, also 2023 lag sie bei 32,6%. So.
Von allen Geburten.
Von allen Geburten. Erstaunlich dabei ist die Tatsache, dass sich das von Bundesland zu Bundesland extrem unterscheidet. Also es leuchtet mir überhaupt nicht ein, warum wir im Saarland 36% Kaiserschnitte haben. Und in Sachsen 25%. Also wäre eine spannende Frage, wie sich das erklärt. Kann ich nicht erklären. Fakt ist aber jedenfalls, dass bei einer normalen Geburt wir uns beim Durchtritt durch den Geburtskanal, durch die Nähe des Anus, schlicht und einfach mit Bakterien infizieren. Das ist gut, nicht schlecht, sondern gut. Das ist sozusagen unser Starterkit, was wir haben. Und mit diesem Starterkit gehen wir dann ins Leben. Und
das sogenannte Mödibiom. Wie die Sachsen wissen.
Genau, wie die Sachsen mehr wissen als die Saarländer jedenfalls. Und das fehlt uns. Natürlich kriegen wir auch so ein Starterkit irgendwie. Also wir kommen ja dann nicht steril auf die Welt oder sind dann nicht steril. Wir würden auch steril nicht überleben. Also ohne Bakterien überleben wir wahrscheinlich ein paar Tage, aber nicht viele.
Aber wir kriegen nicht das hoffentlich gute Biom der Mutter, was ja genau. Schon in der Regel, wenn Mutti dann auch noch probiotisch gegessen hat und wenig Antibiotika bekommen hat, was vielleicht dann ja auch ein Premium-Biom sein wird.
Ein Premium-Starter-Kit, genau. So, und das ist in Verdacht eben auch eine der Ursachen zu sein.
Magnus, jetzt mal, also ich will es nicht unappetitlich machen, aber jetzt mal ganz blöd gefragt. Bedeutet das, sobald die Frau sich nach ihrem Kaiserschnitt wieder auf den Bauch legen kann, legt man ihnen die Kinder einfach auf den Po und dann ist es gut? Oder was macht man? Wir wissen ja, es gibt ja sogar, haben wir mal in einer anderen Folge drüber gesprochen, die Idee von Kottransplantation. Also ist das nicht ein behebbares Problem, was du da beschreibst?
Das wäre ein behebbares Problem, wenn man es erstmal als Problem anerkennte. Man muss sich klar machen, dass das möglicherweise ein Problem ist. Mit einem Vorbehalt. Also da ist das letzte Wort nicht gesprochen. Aber es scheint ein Problem zu sein in vielerlei Richtung. Und natürlich kann man das relativ einfach beheben, aber man muss es dann eben auch tun. Ja. Aber bitteschön nicht auf eigene Faust, sondern möglicherweise, also es wäre jetzt eine total blöde Idee, das Neugeborene mit dem eigenen Stuhl zu infizieren. Das ist dann, glaube ich, nicht die Konsequenz. Ja, genau. Ich will es nur sagen. Aber man kann ja möglicherweise Hebammen und Ärzte auch fragen. Und ich glaube nicht, dass die dann irritiert wegschauen werden, sondern ich glaube, dass das schon als Problem erkannt wird.
Da bin ich unsicher, aber zumindest, man muss es ja auch nicht in dem Moment, wo man entbunden hat. Man könnte sich ja vorher drum kümmern und sich ein bisschen, ne? Also so.
Genau. Ich will nochmal betonen, wir reden nicht darüber, dass jetzt plötzlich alle jungen Leute Darmkrebs kriegen. Nein. Wir reden aber darüber, dass sich etwas tatsächlich verschiebt und zwar deutlich in Richtung jüngere Leute. Dem kann man jetzt ja auch begegnen, indem man dann entsprechend die Vorsorge, die Früherkennung eben sehr konsequent macht. Ja. Aber es verschiebt sich etwas und man hat eben Koli, aber auch andere in Verdacht. Die anderen kennt man aber noch nicht. Und dagegen kann man ja entsprechend vorgehen, indem man tatsächlich, wie gesagt, die Ernährung umstellt, Antibiotika reduziert, also sinnvoll reduziert. Das ist übrigens auch für Ärzte schwer, ne? Also ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt, aber im hausärztlichen Notdienst hast du unbekannte Patienten, also in der Praxis normalerweise, also kennst du mehr, als dass du nicht kennst, hast du unbekannte Patienten und dann kommen die mit einer
Wunschliste.
Ja, im Grunde kommen die konkret mit einer Wunschliste und auf dieser Wunschliste steht dann eben gegen die schwere Erkältung oder Grippe, die sie haben, stehen eben Antibiotika. Und wenn sie die nicht kriegen, dann argumentieren sie mit der Tatsache, dass sie einmal durch die ganze Stadt gefahren sind mit dem Bus, um dieses Antibiotikum zu kriegen. Und dann kann ich erklären, dass ich das nicht verschreiben darf, weil es nicht den Leitlinien entspricht und dass es nichts nützt. Weil ihre Grippe eine virale Infektion ist und ein Virus, dem sind Antibiotika vollkommen egal, weil es überhaupt keinen Stoffwechsel hat.
Und früher hast du sie an dieser Stelle wirklich verloren, aber heute sagst du, bitte hören Sie diese 2 oder 3 Folgen von Das Gehirn und der Finger und dann ändert sich natürlich die ganze Situation, weil sie dann auf einmal verstehen, warum du das machst.
Genau, aber es ist wirklich schwer, Antibiotika zu verweigern. Das klingt wirklich blöd, aber es ist schwer.
Aber du schaffst das. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal was sagen. Also das ist sozusagen, die Ernährung ist wichtig, die Beschäftigung vielleicht, wenn man sich für einen Kaiserschnitt entschlossen hat, was man dann vielleicht tun kann in Sachen Biom des Kindes. Und das möchte ich an dieser Stelle vielleicht nochmal sagen. Also wir sind um Gottes Willen nicht von den Leuten, die sagen, ignoriert den wissenschaftlichen Fortschritt. Man muss so entbinden wie vor 2000 Jahren. Es gibt viele Gründe, die man haben kann für einen Kaiserschnitt, manchmal lebenswichtige Gründe. Also das ist nicht unsere Botschaft, lass das sein. Aber man muss eben um dieses Problem Bescheid wissen und vielleicht eben, sobald man weiß, was man dagegen tun kann, auch etwas dagegen tun. Im Sinne der jungen Menschen, die eben dann hoffentlich kein erhöhtes Darmkrebsrisiko haben.
Und jetzt gibt es eine positive Nachricht. Ich spreche von diesen Fingerabdrücken, diesen Mutational Signatures. Mhm. Mit etwas Glück können wir die auf Sicht sogar im Stuhl nachweisen. Mhm. Wenn das jetzt ginge, dann hätten wir einen ganz, ganz, ganz frühen Hinweis auf einen Darmkrebs, der noch lange, lange, lange nicht bedrohlich ausgebrochen ist, der aber im Begriff ist, auszubrechen. Und das wäre natürlich ein Screening, was man völlig problemlos machen könnte.
Ist aber nur eine theoretische Möglichkeit.
Ist im Augenblick eine Labormöglichkeit, aber keine, bei der man schon sozusagen sagt, kann, dass sie zuverlässige Aussagen liefert. Ah. Dazu braucht man ein paar Studien, weitere. Aber das wäre eine wirklich gute Perspektive.
Was ja auch bedeuten würde, es wäre ja sogar billiger für Krankenkassen, weil man wahrscheinlich nur eine Stuhlprobe einschicken muss. Du musst ja nicht mal zum Arzt letzten Endes, ne?
Was schlecht ist, weil du nicht mehr zum Arzt musst letzten Endes, weil du möglicherweise mit einer Stuhlprobe... Ja, ja, kein Scherz.
Naja, du gehst ja trotzdem zum Arzt. Du gehst ab und zu deinem Hausarzt und der überweist dich dann an die Spezialisten. Aber es ist ja auch nicht so, dass wir bei den Fachärzten heute unfassbare Leere im Wartezimmer haben und freie Termine, wo man nicht weiß, wie man die füllt. Also das wird ja in den nächsten Jahren eher enger. Das heißt, als erster Aufschlag wäre das ja ganz gut, wenn man das per Stuhlprobe machen könnte. Ne?
Klar. Insofern gibt es eine positive Nachricht. Und jetzt stolper ich gerade noch über eine Zahl, die interessant ist. Zwischen den 1950 Geborenen und den 1990 Geborenen hat sich die Zahl der jugendlichen Darmkrebspatienten, nee, nicht der jugendlichen, das ist die falsche Begrifflichkeit, Early Onset Cancer, also bei unter 50 oder unter 51-Jährigen, hat sich die Zahl verdoppelt. Die Zahl ist immer noch klein. Aber dass sie sich verdoppelt, ist natürlich dann schon eine erstaunliche Tatsache und diese Entwicklung scheint in der Form weiterzugehen. Das heißt, es ist ein Effekt, den man wirklich engmaschig beobachten muss und für den man wirklich Ursachen zuverlässig jetzt finden muss, die man dann bekämpfen kann. Und das sieht ja so aus, denn die von uns genannten Dinge kann man bekämpfen.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.